Erfolgreiche Leute labern nicht, erfolgreiche Leute machen. Ich bin Björn Bentsch, Finanzstratege, Mentor und Speaker. Hier erwarten dich die Finanzstrategien und Denkweisen, die dich wirklich weiterbringen. Vermögensaufbau, Riskmanagement, steueroptimierte Entscheidungen und das Mindset, das finanziellen Erfolg erst möglich macht. So wie jeder Spitzensportler einen Trainer braucht, begleite ich Menschen, die wachsen wollen. Kein Gelaber, sondern Klartext. Erfolg ist planbar und braucht klare Strategie.
Stell mich vor die und in 30 Minuten will ich denen das erklären, sodass wir danach loslegen können. Mensch zu Mensch, weil Wirksamkeit viel, viel wichtiger war in der Situation, geschäftsentscheidend war in der Situation als Effizienz.
Hi, willkommen zurück bei Cash mit Köpfchen. Heute haben wir mal wieder einen Gast da, den Walter Melcher von Walter Melcher Communications. Und wie schon der Firmenname von ihm sagt, geht es um Kommunikation. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Thema in der heutigen digitalen Zeit mit KI etc. Kommunikation eben doch auf moderne Art und Weise zu betreiben und auch vielleicht wirklich mal wieder das gesprochene Wort zwischen zwei natürlich lebenden Menschen. Walter, hi, herzlich willkommen.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Ich glaube, wir fangen einfach mal an. Stell dir mal kurz vor, was du so machst, wie dein Werdegang war, wie du dazugekommen bist. Der war recht spannend, was ich vorher schon gehört habe. War wohl so überhaupt nicht geplant. Also von dem her, bitte, deine Bühne, wie man so schön sagt.
Ja, mein Name ist Walter Melcher. Ich bin Kommunikationsberater mit Schwerpunkt, Branchenschwerpunkt Tech-Unternehmen, also Softwareunternehmen oder Unternehmen, die sich im technologischen Bereich bewegen. Und das ist so gekommen, ich habe Wirtschaftsinformatik eigentlich studiert. Sowieso ein super breites Fach, mal davon abgesehen. Trotzdem ist Kommunikation dort nur ein kleiner Teil, aber dieses Fach macht natürlich einige Türen auf. Es gab ein paar Umwege, ich bin aber gelandet dann irgendwann mal bei einem Software- und Beratungshaus und war als Consultant sehr viel unterwegs. Und dann irgendwann mal auch als, sag mal, Produktmanager, also Produktverantwortlicher. Wenn man verantwortlich ist für ein Produkt, dann muss man sich, die meisten wahrscheinlich wohl oder übel, auch um Kommunikation kümmern. Das bedeutet, man muss sich Gedanken über Marketing machen, sich Gedanken über Sales machen. Aber weil das Produkt damals so spannend war, also es ging um Fahrräder und es ging um Internet und es ging um Fahrräder, die mit dem Internet sprechen, so ganz einfach.
Oh, okay.
Also, anders ausgedrückt, Daten an die Cloud senden, Auswertungen und so weiter, ne, für diese Zwecke, Auswertungen, Features zu generieren. So. Das Thema war spannend für viele und die haben mich dann eingeladen auf Bühnen, um darüber zu sprechen, weil es irgendwie innovativ klang. Und da habe ich gemerkt, oh, irgendwie macht mir das Thema Kommunikation doch deutlich mehr Spaß, als ich ursprünglich gedacht habe, sowohl im Marketing, aber vor allem eben auf Bühnen. Und als ich dann ehrlich zu mir selber war, habe ich gedacht, irgendwie macht mir das auch mehr Spaß, als Softwareentwicklungsteams anzuleiten. Und habe mich dann erst nebenher, dann aber relativ schnell komplett selbstständig gemacht und arbeite jetzt mit Softwareunternehmen, aber auch mit Unternehmern, Unternehmerinnen, Führungskräften, Experten an Keynotes, an Vorträgen, an Pitches, an Bühnenkommunikation im Allgemeinen. Das ist so das, was ich dann jetzt mittlerweile als Selbstständiger mache, jetzt für 7, 8 Jahre. Sowas.
Und ich glaube, wenn ich es richtig weiß, du machst auch Branding, sprich Positionierung. In dem Bereich bist du, glaube ich, auch tätig. Was ist so der Haupttätigkeitsschwerpunkt?
Mittlerweile ist es wieder mehr 50-50. Branding war eine Zeit lang mein absoluter Hauptschwerpunkt gewesen. Aber ich habe gemerkt, das Thema Bühne macht mir einfach zu sehr Spaß, als dass ich das so als Nebenher-Produkt irgendwie mitlaufen lassen möchte. Und habe dann für mich auch entschieden, ich möchte wieder die Balance ein wenig verändern, sodass ich auch wieder mehr Bühne machen möchte. Also Coaching ist ein Thema, was ich viel auch mache, mehr und mehr mache, ist Moderation, Interviews, selber als Speaker auftreten, all diese Sachen.
Was sind deine Themen als Speaker?
Story Branding nenne ich es mal, also Positionierung, Branding mit einer Geschichte. Oder eben auch, das ist ein neues Thema, was ich gerade am Ausarbeiten bin, soll so eine neue zentrale Keynote werden, das Thema Mensch-zu-Mensch-Kommunikation in einer Zeit, in der wir eigentlich nur gefühlt zumindest mal über digitale Kommunikation und KI und Chatbots und diese Art von Kommunikation diese Art von Kommunikation thematisieren. Wie wichtig ist in dieser Zeit Mensch zu Mensch?
Finde ich ganz, ganz, ganz extrem spannendes, wichtiges, verloren gegangenes Thema. Ich glaube, viele Missverständnisse, viele Konflikte würde es nicht geben, wenn die Menschen mal wieder mehr miteinander von Angesicht zu Angesicht oder von Telefonhörer zu Telefonhörer miteinander kommunizieren würden. Und eben nicht, wenn das eine Büro ans andere per E-Mail irgendwas schreibt. Es geht nicht darum, dass man Unterlagen weiterleitet, das was zwingend notwendig ist, sondern wirklich zum direkten gegenseitigen Austausch, wie man das früher in der Kaffeeküche gemacht hat, wie man das irgendwo in der Lounge gemacht hat, wenn die Leute einfach mal wieder mehr miteinander sprechen würden.
Ich habe eine Hypothese dazu, warum das so ist. Und aller Fortschritt in der Kommunikation war eigentlich dem Effizienzgedanken geschuldet, wenn man so möchte. Wir haben irgendwann in Unternehmen das Telefon eingeführt, weiß nicht, Ende 19. Jahrhundert, 1890 vielleicht sowas. Irgendwann kam auf dieser Infrastruktur das Fax, wo wir gedacht haben, oh, der Briefträger ist so langsam, das dauert. Fax ist effizienter, ist zeiteffizienter. Also schieben wir so ein verpixeltes Stück Papier irgendwie durch die Gegend. Dann kam irgendwann die Digitalisierung, das Internet. Wir haben dann gesagt, Fax ist irgendwie blöd. Wir schreiben lieber E-Mails. Dann irgendwann haben wir gesagt, und da gibt es auch Studien, auch von IBM, gibt es, glaube ich, eine sehr bekannte Studie, wie ineffizient diese Kommunikation per Mail ist im Vergleich zu Chat. Haben uns so ein bisschen inspirieren lassen von Social Media. Es kamen solche Tools auf wie Slack oder wie Microsoft Teams und so weiter. Also wieder ein Effizienzgewinn haben wir also, ne, als Motivation. Wir haben irgendwann angefangen, Videocalls zu machen. Wir haben irgendwann angefangen, mit Messengern zu schreiben. Immer effizienter, effizienter, effizienter. Was wir aber fast bei jedem Schritt immer weiter verloren haben, ist Wirksamkeit und Wirkung. Ne? Weil nichts gegen effiziente Kommunikation. Ich bin dann in dieser digitalen Welt unterwegs.
Natürlich.
Ich mag es total, ja, wenn ich mit Messenger ganz schnell meine Sachen regeln kann.
Ja.
Super. Aber wenn die Sachen wirklich wichtig sind, entweder, du hast es eben gesagt, ne, Konflikte zwischen Menschen, oder, machen wir ein Beispiel, Rebranding. Wie läuft so Rebranding ab? Der CEO, ein Kunde von mir, hatte genau dieses Szenario gehabt, spricht zur Belegschaft und sagt, hey, wir sind über 30 Jahre alt, es ist Zeit für eine große Veränderung. Müssen wir machen, sonst fahren wir in die Wand. Diese Vision glaubhaft zu vermitteln, dass die Menschen motiviert sind, sich das vorstellen können und sagen können, ich habe dich verstanden und jetzt go for it, ich bin dabei. Wie oft passiert es, dass irgendein CEO an seine Teamleiter eine Mail schreibt, klärt das bitte mit euren Teams? Der hat gesagt, ich mache das direkt von Mensch zu Mensch, ich fühle mich komplett nicht wohl auf der Bühne. Ich hole alle Leute aus der gesamten Welt nach Deutschland, das ist ein deutsches Unternehmen gewesen, stell mich vor die und in 30 Minuten will ich denen das erklären, sodass wir danach loslegen können. Mensch zu Mensch, weil Wirksamkeit viel, viel wichtiger war in der Situation, geschäftsentscheidend war in der Situation als Effizienz.
Kann ich gut nachvollziehen, ja, weil man es greifbar hat, weil er wie eben aus Fleisch und Blut ein Mensch da vorne steht und nicht irgendein elektronisches Textstück.
Ich weiß nicht, wie du das siehst, das ist ja auch ein Unternehmen und wenn du per E-Mail schreibst, gerade in einer KI-Zeit, ganz häufig ist man ja, oder steht man unter dem Verdacht, du hast doch diese E-Mail eh mit ChatGPT gemacht oder mit irgendeiner KI und ob das stimmt oder nicht, ne, es gibt natürlich immer Indizien im Text, die darauf hindeuten, aber ob das stimmt oder nicht, das ist kein so ehrliches Medium, vielleicht jemals gewesen und es wird immer weniger ehrlich. Und wenn du wirklich etwas von deinen Leuten willst und eine Veränderung, die wehtut natürlich, das Gewohnte aufzubrechen.
Ist immer so. Komfortzonen verlassen, neue Zonen erreichen, ist nur da entsteht auch Veränderung. Und wie du gerade gesagt hast, mit KI generierte E-Mails mache ich persönlich nicht. Ich schreibe keine E-Mail, die durch eine KI generiert wurde, weil man erkennt es einfach am Schreibstil. Ich sehe sofort, wenn ich von irgendjemandem eine WhatsApp oder auch eine Mail, man erkennt es eigentlich direkt, ob es KI generiert ist oder ob es wirklich mit eigenen Gedanken, eigene Worte gefasst wurde. Und für mich hat das auch was mit Wertschätzung zu tun, demjenigen gegenüber, gerade bei uns in der Branche. unsere Kapitalkunden, die schenken mir das Vertrauen. Da muss es mir das auch wert sein, mit meinen eigenen Gedanken eine E-Mail zu verfassen. Und noch lieber ist es eigentlich, ist jetzt persönlich ihm gegenüber oder wir telefonieren. Aber ja, nicht eine KI-generierte Mail. Das ist überhaupt nicht mein Fall.
Findest du es auch? Wir haben uns von diesem, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also irgendwann habe ich mich komplett entwöhnt, normal zu telefonieren. Für alles gab es auf einmal einen Call, weil man wollte es so seit der Corona-Zeit sowieso, man wollte es mit Video machen, man hatte die Technologien. Und es ist ja auch hakelig, so einen Call aufzusetzen, diesen Link rumzuschicken, dann alle wählen sich ein. Viele können leider immer noch nicht mit der Technik umgehen. Und da ist es doch manchmal super befreiend, den ganz konventionellen Weg zu gehen und das ganz konventionelle Telefonat.
Entweder tatsächlich, du hast gerade eben erwähnt, die Corona-Zeit. Ich habe mich komplett geweigert. Ich habe keinen einzigen Zoom in Form von einem Mentoring gemacht. Ich vermisse bei dieser Geschichte nämlich eines. Ich halte am liebsten Vorträge, Seminare in so Gruppen zwischen, ja, jetzt sagen wir, 10 bis so 50 Leute. Da entsteht eine ganz andere Dynamik, wie wenn du vor mehreren hundert einfach irgendwas sagst. Da weißt du, bei 99% geht es links rein, rechts raus und das war's. Ich habe mich aber komplett dagegen geweigert, weil was du nicht einfangen kannst, ist die Atmosphäre. Du hast lauter Gesichter, ob du sie nachher siehst oder nicht in der Kamera, aber es kommen kaum Gegenfragen. Du hast das Feeling, die Atmosphäre, die kannst du nicht einfangen. Und das ist das Schwierige. Und deswegen, ich mache das wirklich lieber live vor Ort von Angesicht zu Angesicht. Da entstehen nämlich dann auch mal in der Pause drin ganz andere Gespräche. Es kommen auf einmal Themen doch wieder auf. Ah, war irgendwas schon nicht ganz so verständlich? Okay, kann ich nach der Pause nochmal schön aufgreifen, kann wieder drauf eingehen. Und das kannst du in einem Zoom, der komplett durchgetaktet ist, wie so, ich sage immer, wie so ein Streckenplan bei der Paris-Dakar-Rallye wegen mir, ja, wo du einfach nur Position, Position, Position abfahren musst. Natürlich kann jemand mal zwei, drei Fragen reinschreiben, kann man schön drauf eingehen, aber niemals so wie live vor Ort. Und die persönliche Kommunikation, jemand der Hand zu geben, wird ein bisschen schwierig beim Bildschirm. Und deswegen oftmals eben wirklich das Persönliche an Kommunikation oder auch am Telefon mit jemandem persönlich zu sprechen. Das ist ein ganz anderes, wo kommt. Natürlich, es ist sicherlich nicht so effizient. Also effektiv, ja, aber nicht von der Zeit her einsparend, weil wo wechselt einfach mal 3-4 Worte schon im persönlichen Bereich, wo gar nichts mit der eigentlichen Sache zu tun hat. Aber genau das macht es aus. Genau das macht es aus. Und diese 10 Minuten sind oftmals im Nachgang oder für die Zukunft gesehen wesentlich effektiver, wie hauptsächlich nur eine kalt, ja, geschriebene E-Mail.
Ja, gehe ich 100% mit. Und was auch interessant ist, um das Thema dann aber auch abzuschließen, denke ich, das zum Thema Telefon. Ich finde, weil das Medium so direkt, so einfach und so ganz klar auditiv ist, es hat ja diesen einen Sinn, ne? Man muss ja die Augen nicht benutzen oder sonst irgendwas, ist es dann doch wieder näher, manchmal, so kommt es mir zumindest mal vor, es ist nur mein persönliches Gefühl, als wenn man es online überinszeniert. Teilweise auch Leute in der Corona-Zeit mit mehreren Kameras und haben die da ihr Zeug da mit ihren Technik da rumgespielt, einfach um zu zeigen, dass sie die Technik irgendwie beherrschen. Es ist diese Einfachheit und diese Direktheit dadurch, die es wiederum näher werden lässt. Und wir hören alle so gerne Podcasts.
Ja.
Warum wohl? Ne, weil es ist so direkt.
Ja, weil es direkt ist. Ja. Und wie gesagt, wenn es wirklich um Besprechungen, um Branding etc. geht, mit den Verantwortlichen oder mit dem Verantwortlichen, bei einer direkten Kommunikation, so wie wir jetzt hier gegenüber, erkenne ich eines. Man kommuniziert ja auch durch Mimik und Gestik. Und das ist oftmals auch nur noch ganz, ganz leicht vorhanden bei sogenannten Zooms oder Online-Meetings. Ja, man sieht nicht die wirkliche Gestik.
Du hast auch eben dieses Thema Atmosphäre angesprochen. Nochmal zu dem Ursprungsgedanken, so Mensch-zu-Mensch-Kommunikation einer sehr digitalen Zeit. Ich habe jetzt vor 2-3 Wochen eine Konferenz moderiert in Frankfurt. Das ist so paradox irgendwie. Das Unternehmen für das ich dort oder was mich gebucht hat, die geben sich so viel Mühe mit Location, mit Atmosphäre, was gibt es zu essen, wie ist das Timing, welche Weine gibt es hinten raus, ne? Alles atmosphärisch schaffend, welches Hotel, alles atmosphärisch schaffend, alles so diese Erfahrung für die Leute, die dorthin kommen. Und gleichzeitig, und warum machen die das? Vielleicht mal und auch das zu Ende wird, warum machen die das? Einfach um die bestmögliche Erfahrung zu machen.
Ja.
Um das alles einzufangen. Und gleichzeitig gibt es eben diesen anderen Trend zu sagen, jeder Termin muss, machen wir online, machen wir kürzer. So, ne? Das sind so zwei Entwicklungen, die gerade so laufen. Und ich will nur nicht mal sagen, dass die eine oder die andere die richtige ist, nur es kann ja durchaus eher eine Koexistenz geben. Man muss nur ein Gefühl dafür bekommen, wo brauche ich wirklich starke Wirkung. Und wenn ich eine Konferenz veranstalte mit Top-Unternehmen, die dort waren, DAX-Konzernen, mit Kunden, mit potenziellen Kunden, um sich wirklich glaubhaft auszutauschen, das ist die Mission dieser Konferenz, wie von den meisten, oder ich muss einfach nur in Joe Fix die Tasks auf grün oder gelb stellen. Das sind ja unterschiedliche Dinge. Und beides kann ja koexistieren. Und wenn man merkt, ein Projekt läuft aus dem Ruder, da kann man auch das Joe Fix auch mal in echt machen.
Ja, richtig. Ich denke, das gerade dann in dem Moment, wenn es nicht mehr läuft, dann eben nicht nur online oder mit dem Telefon, sondern wirklich das Ganze vor Ort zu machen. Oder wenn es einfach Missverständnisse gibt. Um diese aus der Welt zu schaffen, ist was ganz anderes, zeigt er auch wiederum dem Auftraggeber gegenüber oder dem Mandanten oder dem Kunden, ich bin es ihm wert und er macht sich zu mir auf den Weg, um das Ganze vor Ort von Angesicht zu klären, nicht nur an einem Telefon oder an einem Bildschirm, hinter dem er sich verstecken kann. Ja.
Wenn wir jetzt nochmal darüber nachdenken, es ist offensichtlich super wichtig, diese echte Kommunikation.
Ja.
Und davon gibt es ja tausende Facetten. Wir machen da gerade eine echte Kommunikation.
Also ich bin absoluter Fan von wirklich Live-Veranstaltungen.
Ja. Da gibt es natürlich Gespräche mit dem Team, Verhandlungen, persönliche Belange klären, Gehaltsverhandlungen, Krisensituationen, alles Mögliche. Und da gibt es natürlich Events, wo diese klar ausgewiesene Bühne irgendwo ist. Das ist ja mein Bereich. Also im Bereich Verhandlung, sowas bin ich ja komplett nicht unterwegs. Wenn ich solche Gespräche führe wie mit dir, ist ein Tenor da, der sagt, ey, das ist wichtig.
Ja, so.
Und gleichzeitig, was ich mich immer so frage, okay, da sind wir uns ja einig, wie viel Mühe gibst du dir und im Sinne von Zeit und vielleicht auch Mut außerhalb der Komfortzone mal was zu probieren, wie viel Mühe gibst du dir für dieses so doch scheinbar so wichtige Medium oder diesen so scheinbar so wichtigen Kanal? Und da stelle ich immer wieder fest, da ist auch so ein bisschen ein Paradox oftmals, was ich noch nicht so ganz begriffen habe. Vielleicht, weil man es einfach so nicht geprägt ist. Man ist dann eingeladen zu einer Konferenz, man findet das super, super wichtig und dann bereitet man sich so stümperhaft oftmals vor darauf und langweilt dann das Publikum. Das ist leider etwas, was sehr, sehr häufig passiert, wo ich mich mal frage, du investierst doch deine Zeit eh hier.
Ja.
Dann machst du doch ordentlich.
Das ist aber was, wo eigentliche Grundvoraussetzung ist, gerade bei einem ersten Auftritt, weil den ersten Eindruck kann ich nicht wiederholen, er ist da. Und da erwarte ich schon, dass jemand sich auch entsprechend vorbereitet hat. Ich kann nicht in eine Firmenberatung reingehen, ohne dass ich mich auf so einen Beratungstermin vorbereite. Ja? Oder wenn ich gebucht werde zu einem Seminar, dann brauche ich nicht irgendwas anbringen, wo vielleicht mal vor 5 Jahren modern war, sondern sollte es aus der jetzigen, gerade aktuellen Zeit bringen. Also, und da gebe ich dir recht, dass sich da viele sehr, sehr stümperhaft bloß vorbereiten. Glauben, sie fahren hin, haben den Auftrag sowieso, der Kunde zahlt ja sowieso oder der Mandant. Eigentlich ist gar nicht mehr so wichtig, was sie da abliefern. So, das ist sehr einfach gedacht. Ich sage immer, ein Auftrag ist eine Addition, in der mich aber weiterempfiehlt. Ist eine Multiplikation. Und da denken viele viel zu kurzfristig. Ja, und ich werde halt sicherlich nicht weiterempfohlen, wenn ich so einen mittelmäßigen Auftritt hingelegt habe, sondern nur, wenn es wirklich spannend fürs Publikum war oder wenn der Auftraggeber top zufrieden ist, dann werde ich sicherlich auch weiterempfohlen. Hintergrund auch So ein Unternehmer tauscht sich mit anderen Unternehmern aus. Es ist am Unternehmerstammtisch, sei es beim Golfen, sei es beim Tennis, sei es im Verein, sei es egal wo. Und zweiter Punkt, man läuft sich immer zweimal im Leben über den Weg. Darf man auch nicht vergessen.
Ja. Du bist doch bestimmt auch auf Konferenzen unterwegs als Sprecher. Ja. Wie bereitest du dich vor?
Das kommt darauf an, ist er ein 1-Stunden-Auftritt, ja, dass man nur mal als Teil von so einem Event spricht. Aber zum einen will ich schon mal wissen, wer ist der Auftraggeber, welches Publikum erwartet mich. Ich betreue relativ viele Networks. So, wenn das jetzt welche sind, die eben ganz neu angefangen haben, bei mir geht es häufig um das Thema Erfolg, Zielsetzung, finanzielle Bildung auch, Mindset generell, Glaubensgrundsätze, ein ganz wichtiges Thema. Wenn das welche sind, die ganz neu angefangen haben, dann haben die damit sicherlich noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt und sind da auch noch nicht so tief in der Materie drin, wie wenn ich bei vielleicht irgendwelche Leaderinnen red, die seit 5-6 Jahren in dem Thema drin bin. Natürlich, diejenige, wo dann verantwortlich ist oder derjenige, mit dem stimme ich schon ab, über was soll ich reden, was wollt ihr hören, ja? Sollen wir einfach nochmal Verkaufstraining machen, weil irgendeine Aktion ansteht, irgendein bestimmter Sale für dein Team, ja, wollt ihr den Umsatz nochmal pushen? Um was geht's denn? Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann mich nur dann vorbereiten, wenn ich auch weiß, was möchten sie auch direkt haben. Welche Altersgruppe ist? Ja, habe ich lauter Junge vor mir, also Anführungszeichen Junge, sei jetzt mal einfach ab irgendwo 20 bis Mitte 30, da kann ich sicherlich ein bisschen anders auftreten und reden, wie wenn ich auf einmal lauter ab Mitte 30, Ende 30 bis 65-Jährige habe. Also spricht da auch die Zielgruppe, zu der man spricht. Je mehr Infos man hat, desto besser kann man sich auf sowas vorbereiten.
Ja, aber du sprichst ja super, super Wichtiges an und da kommen wir immer wieder zu dem Punkt, du bist ja auf der Bühne ja für das Publikum da und nicht für dich. Das ist etwas, was wichtig ist zu verstehen. Was möchtest du den Leuten mitgeben, was die mitnehmen im Kopf, was das kann auch ein Gefühl sein, je nachdem, was für Zielsetzung man hat. Es kann eine Motivation sein, es kann eine Information sein, aber etwas, wo die Menschen aus dem Raum rausgehen und sagen, boah, da muss jemand drüber nachdenken.
Auf jeden Fall.
Das war irgendwie was Neues, das war irgendwie krass oder es war ein neuer Blickwinkel oder. Aber etwas, was die Leute irgendwie beschäftigt.
Werde mal ein sehr, sehr, sehr extrem bekannter erfolgreicher Speaker vor, bestimmt 20, 25 Jahre. Lass jeden immer den Raum verlassen mit einem guten Gefühl als Tipp mitgegeben. Das mag für meine Motivation sein, das mag für der andere sein. Oh, genau der Gedankenpunkt hat mir noch gefehlt, ja, um jetzt hier mal drüber nachzudenken oder das Ganze anders zu betrachten. Und ich glaube, verabschiede sie immer, immer, immer positiv.
Ja.
Ganz wichtiger Punkt.
Und ich finde, und das merke ich in meinen Coachings, insbesondere mit so Softwareleuten, wenn die auf so Fachkonferenzen unterwegs sind, dass dieser Gedanke, etwas mitzugeben, das wird immer so weggewischt, weil es heißt, ich muss ja informieren und ich spreche jetzt über eine Programmiersprache XY oder ein KI-Tool oder was auch immer. Und meine Aufgabe ist es, dafür wurde ich doch gefragt, hier das darüber zu sprechen. Und dann sind die Vorträge so aufgebaut oder inhaltlich so aufgebaut, wie genau das, was in sehr bekannten Fachbüchern steht, in genau das, was in Hunderten von YouTube-Videos schon auch so genauso erläutert wurde. Und es wird dann repliziert auf die Bühne, wo ich dann immer in so Sessions dann frage, warum ist dir das Thema eigentlich so wichtig? Oder was hast du eigentlich erlebt in deiner echten Realität, in der Praxis, was vielleicht das auch ein bisschen einordnet? Ist es vielleicht ein Hype? Ist es vielleicht viel geiler, als die Leute glauben? Hast du das vielleicht ein bisschen unkonventionell eingesetzt und dadurch Erfolg oder noch spannender Misserfolg gehabt?
Ja.
Gib den Leuten noch irgendetwas, was sie sonst nirgends bekommen, außer von dir. Ne? Irgendeine Erfahrung von dir, weil du bist doch hier der Fachexperte, du hast dich doch damit beschäftigt. Und es liegt ja nicht daran, dass die Leute kein Wissen haben, die haben alle super Wissen. Aber die trauen sich, glaube ich, oft nicht. Ich denke, das ist auch ein Mindset-Thema oder ein Mut-Thema. Die trauen sich oft nicht, den Vortrag aus dieser Konvention herauszubrechen, wie tausende Vorträge, die sie selber gehört haben, um dort durch das Andersmachen etwas mitzugeben. Sondern man repliziert ja, man kann damit auch komplett, man ist ja komplett nicht angreifbar damit. Man hat ja eher Sorge, jemand fragt eine Fachfrage, die man vielleicht nicht beantworten kann. Ich meine, in der Softwarewelt, das geht ja beliebig tief. Irgendwann weiß man Sachen nicht mehr. Aber das ist die größere Angst.
Aber das ist doch eigentlich ganz, ganz normal. Und ich glaube, das ist genau das, was du eben sagst, diese Angst. Ich finde, es ist keine Schande, egal in welchem Bereich, wenn man mal auf eine Frage keine Antwort in dem Moment hat. Aber man sollte sich dann eines auf den Weg machen, eine verlässliche Information zu dieser Frage zu bekommen und im Nachgang dann zu beantworten. Ja, und das zeigt viel mehr Größe und Stärke, wie wenn man auf alles immer eine Antwort hat. Es gibt so viele Bereiche, da gibt es gar keine Antwort. Ja, oder das eine mag für den einen zutreffend sein, aber es heißt so lange nicht, dass es auf den anderen drüber zu stülpen ist und dass das passt.
Ich meine, wir sind uns einig, alles wissen kann man nicht. Und in der Situation, wenn du was gefragt hast und etwas nicht weißt, da hast du ja nur zwei Strategien. Spekulieren oder lügen oder eben diese Größe zeigen.
Da gibt's das ja, ist da gibt's die schlechtere Variante, ja, die natürlich. Eins, sondern wirklich dann einfach auch offen zu sagen, ich habe es gerade heute Vormittag habe ich es wieder gehabt. Sind wir ganz offen, alleine in der Branche, wo ich tätig bin, das geht von der Baufinanzierung privat, gewerblich. Das geht weiter über jeglichen Bereich der Versicherungen. Das geht weiter über jeglichen Bereich Kapitalanlagen, Investmentgeschäft etc. Nehmen wir mal alleine die unterschiedlichen Gewerbe, die es in Deutschland gibt. Dazu die Betriebshaftpflichtversicherung. Sorry, das funktioniert gar nicht, dass ich mich überall komplett... Ihr habt nur eins, ihr habt die Zugangsmöglichkeiten, dass ihr immer weiß, wo kriege ich die hundertprozentig wirklich passende Antwort her, wenn es eine Fachfrage gibt. Das ist der Riesenvorteil. Das vergleiche ich immer mit Rechtsanwälten. Sie alle haben ein juristisches Grundwissen. Aber der eine ist spezialisiert auf Verkehrsrecht, der andere auf Sozialrecht, der dritte auf Privatrecht, der vierte auf Kapitalrecht. Ja, also auch da hat jeder seinen Fachbereich nachher wieder.
Wie wichtig, das ist eine Frage, die mir sofort kommt, ist in deinem Bereich in der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation Klarheit, Einfachheit, vielleicht dadurch auch Verständlichkeit?
Ganz, ganz, ganz extrem wichtig. Jetzt sagen wir mal ganz offen, Fachidiot schlägt Kunde tot. Ihr kann Investmentgeschäft, Beteiligungsgeschäft, generell Kapitalanlagen, auch Immobilien, mit lauter Fachbegriffe gespickt vortragen. Überhaupt nach den ersten 7 Minuten geht der erste 50% die Augenklappen runter und sie machen die Augenpflege von innen. Und dann dauert es vielleicht nur mal eine Viertelstunde, bis dann ganz Lied aus ist. Was habe ich damit erreicht? Ich habe das Publikum zu Tode gelangweilt. Auch in der direkten Beratung. Man glaubt immer, mit vielen Fachbegriffen wäre man der Experte. Das kann ich vielleicht machen, wenn ich mit drei anderen Investmentbanker am Tisch dran sitze. Da kann ich vielleicht dann rausfiltern, okay, wie viel hat jemand wirklich drauf. Aber sicherlich nicht bei einem Endverbraucher oder bei einfach einem Mandat, wo es um wirklich Kapitalanlage geht. Erkläre es so, wie wenn ich es meinem 10-jährigen Sohn erkläre, aber stelle ihn nicht dar, wie das er doof wäre. Das ist die große Quintessenz, weil was bringt es, wenn mit lauter Abkürzungen und Fachbegriffe darum kommen? Da sagt er, ja, der hat wohl Ahnung, das kann alles auswendig gelernt sein. Wir brauchen das Vertrauen von unserem Mandant im Vorfeld. Weil ich kann keine Performance zeigen, wenn ich das Vertrauen nicht bekomme, um eine Anlage zu gestalten. Und somit ist wichtig, Klarheit, Transparenz, einfache, verständliche Worte. Und nicht nur, weil es lauter Fachbegriffe sind. Ja. Finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ich habe da für Speaker so einen Trick immer, wenn die trotzdem den Fachbegriff nutzen wollen, sage ich mal, geh vom Spezifischen zum Allgemeinen. Das Allgemeine ist der Fachbegriff, der ja allgemein etwas beschreibt. Ich hatte mal ein Coaching auch im Automotive-Bereich. Da ging es um Telemetriedaten, war der Begriff. So. Und könnt ihr hundertprozentig sicher sein, dass euer Publikum diesen Begriff kennt? Und die Antwort ist natürlich nein. Und dann habe ich gesagt, pass auf, mach mal Folgendes. Mach mal drei einfache Beispiele, Dreierstruktur. Dann haben sie gesagt, das Auto überträgt Daten wie die aktuelle Geschwindigkeit, den aktuellen Füllstand des Tanks und vielleicht den aktuellen Gang. So, ich weiß nicht, ob es die Beispiele waren. Also drei einfache. Und dann machst du ein One More Thing, mach eine 3+1 Struktur. Und sogar solche technischen Informationen wie den Druck auf dem Stoßdämpfer.
Ja.
Das wird alles alle 5 bis 10 Sekunden an das Internet, über das Internet in die Cloud übertragen und gespeichert. Ja. Wir in der Fachwelt nennen diese Daten Telemetriedaten. Da ist jeder abgeholt.
Natürlich.
Und es ist ganz einfach. Und selbst ein Profi wird ja nicht sagen, oh, der macht das jetzt so einfach und unprofessionell. Selbst der wird überhaupt gar keinen Gedanken in diese Bewertung stecken. Und wir sagen, oh, das ist erfrischend einfach und klar. Und ich, das ist ja auch ein Profi, will ja nicht zu Tode geprügelt werden mit Begriffen.
Ich vergleiche das damit. Wir haben tagtäglich damit zu tun. Ganz häufig, wo wir als selbstverständlich schon ansehen, weil es tagtäglich eben ist, wie eine sogenannte Betriebsblindheit, muss für den, der das erste Mal mit der Thematik sich beschäftigt, gar nichts selbstverständlich sein. Bestes Beispiel, wenn meine IT-Firma hier reinläuft, wir haben jetzt eine neue, hinter einen komplett neuen Server gebraucht, einen erweiterten etc. Jetzt sagen wir zum Tobi, du mir gefallen, du hast mit einem absoluten Nicht-IT-Profi, erklären wir es mit einfachen Worten. Moment, Björn, komm, wir trinken mal einen Cappuccino, ich sammle schon die Worte, ja. Und ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, gebe es bei ChatGPT ein, übersetze mir das für einen 12-Jährigen. So, und so habe ich es verstanden. Und ich bin einfach in dem Thema IT in dieser Tiefe nicht drin. Ist auch gar nicht mein Aufgabengebiet. So, damit ist aber trotzdem einigermaßen verstehen können. Also von dem her, Kommunikation, finde ich, ist ein ganz, ganz, ganz extrem wichtiges, spannendes Thema. Wir kommunizieren permanent, also wie gesagt, über Gestik, über Mimik. Und von dem her, gerade in der heutigen Zeit, wieder das mehr direkte Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Von dem her, Walter, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst.
Danke dir.